Das Jazzgespräch.
Hallo, ihr Lieben da draußen, zu unserem Jazzgespräch von Stefan und Dieter. Das ist das Jazzgespräch Nummer 9, wenn ich richtig mitzähle, wobei wir uns gerade darüber unterhalten haben, ob es das Neuner oder ein anderes ist. Es ist eigentlich scheißegal, welches es ist. Seid herzlich willkommen. Und der liebe Stefan wird uns sicher das Thema des heutigen Tages vorstellen.
Ja, das des heutigen Tages nicht, aber des heutigen Gesprächs sehr wohl, gerne. Ja, schönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört, auch von mir. Wir haben uns heute ein Crossover-Thema vorgenommen, wobei ich mir mit dem Begriff Crossover schon wieder schwer tue, weil ist es jetzt ein Crossover-Jazz-Thema? Eigentlich ist der Musiker selbst Crossover und selbst innerhalb seiner Stücke ist er Crossover. Also mit einem Wort, es geht um den mittlerweile seit fast 30 Jahren, na, also mehr als 25 Jahren, toten Frank Zappa.
Klingt ja fürchterlich dramatisch. Frank Zappa ist ja nicht nur ein Crossover-Musiker, sondern eigentlich viele seiner Fans, wir zählen uns dazu, sprechen ja auch vom Zappa-Universum. Wenige Musiker waren so sehr, eigentlich fast im besten Sinne selbstreferenziell, wie der Frank Zappa. Zappa ist einfach, Zappa-esk ist ein eigener Begriff geworden. Was der Frank Zappa gemacht hat, lässt sich eigentlich am ersten unter seinem eigenen Namen einordnen.
Das ist richtig, ja. Also eine gewisse, ich habe heute darüber nachgedacht, wo man seine Musik einordnen kann, und du hast recht, es gibt hier keine Kategorie, wo er 100% dazu passt. In meiner Plattensammlung steht er nicht unter Jazz. Das muss ich dazu sagen.
Du hast eine alphabetische Reihenfolge in deiner Plattensammlung.
Ich habe aber schon eine Trennung zwischen Jazz und sonstige Musik. Aber viele seiner Musiker, die Platten aufgenommen haben, die stehen bei mir unter Jazz oder würden bei mir unter Jazz stehen, wenn ich welche hätte. Also George Duke zum Beispiel steht bei mir unter Jazz. Der Jean-Luc Ponty würde auch unter Jazz stehen, wenn ich ihn hätte. Ich habe ihn aber nicht, weil ich ihn nicht mag.
Also bitte, aber Stefan, lass mich kurz sagen, wenn wir schon darüber sprechen, wo Frank Zappa in der Plattensammlung steht, bei mir steht er nämlich ganz genau an der Trennungslinie zwischen Rock und Jazz. Dieser Platz gebührt Frank Zappa.
Ist er der Einzige oder stehen dort mehrere?
Na, dort steht einmal einfach ein riesiges Konvolut von Platten von Frank Zappa. Und ich könnte jetzt gar nicht sagen, wer vorher und wer nachher kommt. Ich glaube, ziemlich knapp danach oder davor kommt der Jimi Hendrix. Und was danach kommt, ist dann natürlich die doch auch schon erklecklich angewachsene Sammlung von guten Jazz-Rock-Alben. Am Ende des Tages ist wahrscheinlich der Frank Zappa am ehesten mit seinem Hauptschaffen im Bereich Jazz-Rock anzusiedeln.
Du sprichst gerade ein Thema an, das man mal behandeln könnte, nämlich wie sortiert man seine Plattensammlung und welche Unterschiede gibt es dabei? Es ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Aber zurück zu unserem Frankie Boy. Ich habe überlegt, in Vorbereitung dieses Gesprächs, wann eigentlich dieser Jazz in seine Musik gekommen ist, und ich habe festgestellt, er war immer schon da. Wie auch viele andere Einflüsse immer schon da waren. Ja. Man könnte jetzt die viel zu vielen Alben, die auch nach seinem Tod erschienen sind und über die ich nicht sehr viel sagen kann, weil ich das dann immer weiter verfolgt habe. Also man könnte diese Alben in verschiedene Phasen oder in verschiedene Musikrichtungen einteilen. Da gibt es die Klassik. Rockphase und mit dem bisschen Jazzphase und die Vaudeville-Phase und die Klassikphase. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich müßig, das zu tun. Vor allem was den Jazz betrifft, weil sie ja durch die ganze Musik durchzieht und eigentlich schon in den 60er Jahren bei einigen Alben sehr stark durchscheint. Und ich finde, dieser Jazz, der sich da Ende der 60er Jahre auf den Alben wiederfindet, der reiht sich auch ganz gut ein in die damalige Fusion.
Ja, ich würde sagen ja, und gleichzeitig möchte ich sagen nein, weil beim Zappa ist es immer so, wenn du ihn hörst, also mir geht es jetzt immer wieder so, wenn du ihn hörst und nicht weißt, dass du ihn hörst, dann bist du manchmal nachher erstaunt, okay, das war jetzt echt der Zappa, weil so vieles an seinen Dingen, die er getan hat, ist so erkennbar gewesen und vieles ist so absolut gar nicht erkennbar. Also es gibt einige Live-Mitschnitte, großartige Dinge, wo er seine Band so richtig dahin jammen lässt und das ist dann Jazz, der weder echt als Zappermusik erkennbar ist, interessanterweise aber auch nicht wirklich so klassisch in den Jazz-Mainstream hineinpasst. Es ist auch wieder sehr kammermusikalisch teilweise, hohe Bebop-Kunst teilweise, die da von seinen, vor allem von seinen Bläsern ausgepackt wird. Mir fällt da sofort ein, der Bruce Fowler, der Walt Fowler, der erste Posaune, der zweite der Trompete. Sol Marquez ist auf der Trompete ganz wichtig gewesen. Also die haben da dann speziell live wirklich irrsinnig cool gebeboppelt. Und trotzdem haben sie anders geklungen als der klassische Bebop, Mainstream Jazz aus den 60er Jahren.
Ja, dazu hätte ich jetzt eine Anmerkung, aber ich möchte auf was reflektieren, was du vorher gesagt hast. Er hat seine Musiker jammen lassen auf der Bühne, da bin ich mir nicht so sicher. Frank Zappa war einer derjenigen Musiker, der alles unter Kontrolle haben musste, von Anfang bis zum Schluss. Und ich weiß, dass seine Bands, die manchmal großartig waren, manchmal weniger großartig, aber immer in einem großen Ensemble gespielt haben, monatelang geprobt haben, bevor die auf Tour gegangen sind. Also ich bin mir nicht sicher, ob alles so frei und improvisiert war, was auf der Bühne passiert ist und inwiefern es da Vorgaben gegeben hat.
Also naja, das beides würde ich sagen. Beides. Lass mich da kurz nur da sozusagen rechtfertigend dazu sagen, sehr wohl, du hast vollkommen recht. Das war ja ein Kontrollfreak der Sonderklasse, der liebe Frank. Und er hat mit seinen Mitgliedern nicht nur geprobt wie ein Wahnsinniger und hat Vorgaben gegeben, kompositorische. Aber nichtsdestotrotz hätten sich auch so Größen wie der George Duke beispielsweise oder der Jean-Luc Bonti, die hätten sich ja gar nicht wirklich so einschränken lassen. Also ich bin eher davon überzeugt, dass dann sozusagen im Rahmen des kompositorischen, sehr, sehr engen Korsettes dann trotzdem einfach die sich ihre Freiheiten genommen haben. Ich würde das zumindest so raushören.
Und das Zweite, was ich sagen wollte, weil du gesagt hast, es klingt wie Jazz, aber wieder gar nicht wie Jazz. Dafür hätte ich auch einen Ansatz, eine Erklärung. Das Konzept war im Grunde ein Big Band-Konzept. Ja, es war jetzt natürlich nicht in der Größenordnung wie eine klassische Big Band, aber es war auch wesentlich größer als eine klassische Rock-Band-Besetzung. Du hast die Bläser erwähnt, die sehr wichtig waren. Aber, und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied, der Bandleader war immer Gitarrist, ja? Und Gitarrist hat an der E-Gitarre und nicht Trompeter oder Saxophonist oder was Ähnliches, wie wir es im Jazz hatten. Es hat die E-Gitarre im Jazz ja auch gegeben, also zumindest in den 70er Jahren hat es sie gegeben, aber es war nie die E-Gitarre im Vordergrund. Und hier ist es aber nach wie vor.
Das ist übrigens auch das Spannende, wenn du das jetzt so anziehst, die Geschichte, dann fällt mir sofort ein, wie ich es eigentlich erlebe, nachdem ich selber ein bisschen auf der Gitarre herumdilettiere. Die Musik von Frank Zappa ist immer dort, wo er selber sich musikalisch einbringt, sehr rockig, weil er war eigentlich, um dabei die Ehre zu geben, für einen Profimusiker war er ein mittelmäßiger Gitarrist, muss man ganz ehrlich sagen. Er hatte seine genialen Momente, aber speziell auf seinen späteren Platten, wo er dann phasenweise wirklich ganze Musikbänder vollgespielt hat mit seinem Gitarrengenudel, merkt man, dass er einfach wirklich da nicht besonders kreativ oder großartig war. Umso kreativer war er dann, wenn es darum gegangen ist, sozusagen seinen kongenialen Bandgenossen einen musikalischen Teppich zu legen und die dann werken zu lassen. Und genau das macht dann seine Musik aus, wenn man ihn selber irgendwo seine melodischen und rhythmischen Vorgaben auf der Gitarre ausbreiten sieht, denkt man sich, okay, das ist irgendwie ja eh ganz netter Rhythm and Blues. Aber sobald dann die anderen ins Spiel kommen und ihre genialen Fill-ins machen, dann wird das Ganze wirklich auf eine Art und Weise lebendig und fröhlich und bunt, dass es eine wahre Freude ist.
Naja, er war kein Virtuose, ja, also er war schon extrem gut an der Gitarre, das muss man schon sagen. Ja.
Der beste ist der Durchschnitt, ja.
Er war also nicht so virtuos jetzt wie manche andere, aber was er natürlich war, und ich glaube, das ist das, worauf du jetzt hinaus willst, er war ein genialer Arrangeur.
Ja. Und er war auch ein großartiger Komponist und er hat vor allem noch etwas gekonnt, er konnte den Zeitgeist irrsinnig gut einfangen. Mir fällt dazu eine Geschichte ein, dass ich heute das erste Mal über den von mir wirklich heiß geliebten Frank Zappa zum ersten Mal gehört habe. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber es ist einfach, wenn es nicht wahr ist, dann super gut erfunden. Seine extrem scharfe Gesellschaftskritik beruht nämlich laut Wikipedia angeblich darauf, dass er irgendwo ein Auftragswerk gekriegt hätte. Er hätte für einen Herrenabend ein Tonband mit Geräuschen sexueller Aktivitäten produzieren sollen. Das hat er mit seiner damaligen Freundin gemacht. Und das dann dem Auftraggeber übergeben. Und dieser Auftraggeber hat sich, wie gesagt, ich sage Wikipedia behauptet dieses, hat sich als Polizist enttarnt und er ist dann für diese Geschichte unter dem Titel Verschwörung zur Pornografie zu 6 Monaten Haft verurteilt worden, musste davon tatsächlich 10 Tage auch absitzen. Also dass man, wenn das stimmt, wie gesagt, und es passt zumindest zu seiner Geschichte dazu, dann erklärt das auch sein extrem sophisticated, subtiles, aber doch sehr scharfes Kritisieren des Establishments, das eigentlich seit seiner gesamten Schaffensperiode in seinen Texten immer in der wunderbarsten Weise zum Ausdruck kommt.
Die Geschichte stimmt, ich habe die aus einer anderen Quelle auch so gelesen oder sogar in einer Dokumentation gesehen. Mhm. Aber dieser Kampf, den er geführt hat, sein ganzes Leben lang für sehr politischer Kampf, der hat ihn, glaube ich, auch geprägt. Und es war ja auch ein Kampf gegen die Brüderie und Verlogenheit in den USA. Ich erinnere mich an sein Engagement gegen diese damalige Strömung von Politikerfrauen, ja, die sich dafür eingesetzt haben, dass die Texte von Songs nicht Jugendlichen zugänglich gemacht werden. Und letztlich hat es darin halt geendet, dass man heute auf praktisch jedem zweiten Album oben eine Warnung an die Eltern haben, dass hier es um obszöne Inhalte geht.
Das ist auch das, was mir Frank Zappa, was seine Texte vor allem betrifft, so extrem gut gefallen hat, dass er so eine, ich kann nur sagen, geile Mischung aus derbstem Humor hat und sich aber in der nächsten Minuten oder Sekunden, müsste man fast schon sagen, sofort in absolut komplexe, metaphernhafte Zusammenhänge hineinsteigert. Und in seinem Universum kommt der Pudel vor, die narischen Pinguine, die Schweißfüße, Nanook der Eskimo und alles steht für etwas auf der Metaebene, um dann in der nächsten Sekunde aber auch wirklich in den derbsten Dreck hinuntergezogen zu werden, sowohl was die Texte als auch was die Musik betrifft. Also da werden immer wieder Furzgeräusche kommen dann vor in seinen Liedern. Das ist einfach wunderschön, wie sich da wirklich in Sekundengeschwindigkeit die Stimmung teilweise verändert in seinen Songs. Und aus einem dann einfach wirklich großartig vorgetragenen Blues-Rock wird dann irgendwo sozusagen quasi geradezu ein Spike Jones-artiger Klamauk. Und dann kommen wieder so seine Inspirationen von Edgar Varese und Stravinsky hinein in kurzen Fill-Ins, wo es so richtig in die 12-Ton-Musik des 20. Jahrhunderts geht. Das ist einfach wirklich ein schönes Abenteuer.
Ja, und er hat sich ja angelegt mit sämtlichen Fernsehpredigern in den USA, also grundsätzlich mit der Bigotterie, die in den USA verbreitet ist. Und seine Stärke ist halt, dass er in seinen Argumenten sehr, sehr intelligent agiert. Und man merkt anhand der Interviews, dass er halt auch ein intelligenter und politischer Mensch war. Es gibt ein Album, wo er auch mit einem genialen Kunstgriff diesen Albumtitel durchgebracht hat und keiner hat es offensichtlich gemerkt in den USA, was wirklich damit gemeint ist. Weißt du, welches Album ich meine? Na, Shake Your Booty.
Ach Gott, der Shake Your Booty.
Ja. Weil der Shake ist natürlich nicht der Shake, der Scheich, ja. Und der Your Booty ist natürlich nicht der Name vom Scheich.
Ja, wobei die Anspielung Shake Your Body oder spielst du auf was anderes?
Nein, Shake Your Booty, ja.
Shake Your also Booty. Na gut, da sieht man, da kann man mehrere Interpretationsmöglichkeiten
machen. Es ist die richtige.
Okay.
Mhm. Ja. Und das ist offensichtlich niemandem aufgefallen.
Oh, ich würde mal so sagen, das würde ja auch wiederum für die amerikanische Brüderie ersten Ranges stehen, dass wahrscheinlich doch genügend Leute gibt, denen das aufgefallen ist. Aber natürlich muss man sagen... Aber nicht
den Maßgeblichen, die das verhindert.
Ja, vor allem ist es so. Es ist aber genauso wie sozusagen quasi die Justiz sagt, ja, wenn du bei Rot über die Straßen gehst und du siehst die keiner, dann kann ich sogar wissen, weil ich dich nicht gesehen habe, geht es mir nichts an. Das ist ein bisschen diese Spießbürger-Geschichte, die da für mich hineinspielt, die er natürlich auch auf eine großartige Weise konterkariert hat durch die Art, wie er Texte und Musik gemacht hat.
Ja, wenn wir vielleicht zu den Alben einmal gehen, was wäre das erste Album, der sehr jazzig ist in seiner Diskografie, der ja wirklich sehr umfangreich ist. Also ich hätte für mich entdeckt die Hot Rats aus dem Jahr 1969. Ich denke, du auch.
I totally agree with that. Die Hot Rats werden ja sogar teilweise in der Musikgeschichte als eines der maßgeblichen Ursprungsalben des Jazzrocks erwähnt, 1969. Und dann ist es in einem Schlag weitergegangen. Er ist dann in den späteren Alben, die gleich danach gekommen sind, dann immer so hin und her changiert eigentlich zwischen bluesigen Jazz-Rock, mehr Rock als Jazz, und fast astreinen Jazz-Alben. Ich denke da insbesondere an das Album 1970, Jungles Revenge, mit dem gleichnamigen Titelstück, das größtenteils eher sehr bluesrockig ist, aber dann gerade bei Jungles Revenge wieder sehr, sehr schön jazzig wird. Und dann überhaupt 1973 The Grand Wazoo, das ist eigentlich wirklich ein zur Hälfte fast astreines Jazz-Album, das sogar Anleihen in den Free Jazz hineinnimmt.
Ich habe vorher noch was entdeckt, aber erst kürzlich, ich kannte das Album nicht, Burnt Weenie Sandwich. Okay. Da gibt es eine sehr lange, wahrscheinlich eine Seite, eine Plattenseite dauernde Nummer, die heißt The Little House I Used to Live In. Auch die ist extrem jazzig. Und ja, da beim Grand Wazoo gebe ich da absolut recht. Ich habe mir dann ein bisschen durchgehört, so durch die Sachen, die ich so zu Hause stehen habe. Auch eines meiner Lieblings-Live-Alben, die Roxanne Elsewhere.
Na sowieso.
Aus dem Jahr 1973, glaube ich, ist es.
Ja. Und zwar nicht nur eines der Lieblingsalben von Frank Zappa, sondern überhaupt eines der Lieblings-Live-Alben ever, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig. Ja.
Die ist einfach durchgehend gut. Da gibt es nichts.
Großartiges Album. Ja. Absolut. Ja. Nicht alle Live-Alben sind unbedingt notwendig von Frank Zappa, aber das gehört definitiv dazu. Und da gibt es ja auch als letzte und sehr lange Nummer den Bebop Tango, der ja schon im Titel auf den Jazz anspielt. Ich erinnere mich an eine andere Nummer, die hat geheißen Eric Dolphys, keine Ahnung, irgendwas mit Eric Dolphy. Übrigens ein Musiker, der eigentlich in jedem Jazzgespräch für uns mittlerweile vorkommt, den müssen wir irgendwann einmal würdigen, denke ich.
Vorgriff auf die nächsten Jazzgespräche.
Vorgriff auf die nächsten Jazzgespräche, genau. Ja, und ein weiteres Live-Album, das mir einfällt, ist der Zappa in New York.
Genau. Das wären die zwei, die mir auch sofort eingefallen wären, wo ich sage, unverzichtbar. Und da ist auch wirklich alles dran großartig. Kann man absolut wirklich keine Kritik dran anbringen. Was mich interessieren würde, Stefan, was ist eigentlich, wenn du dir sozusagen ein oder zwei Zappa-Alben auf die Insel mitnehmen müsstest? Welche wären das?
Ui, das ist, also Roxy und Elsewhere würde ich mal mitnehmen wahrscheinlich. Und jetzt ist die Frage, wäre es ein zweites Studioalbum oder wäre es ein zweites Live-Album? Es gibt nämlich noch ein Live-Album, das ich noch nicht erwähnt habe. Das kennst du auch sehr gut. Das ist aus dieser Serie You Can't Do That on Stage Anymore, Volume 1 bis 6, das zweite, die Helsinki Konzert. Ja. Das, wie ich gelernt habe, auch nicht ein Konzert ist, sondern mehrere, die in Helsinki gespielt wurden.
Ja, das ist im Grunde genommen ist alles, was du da ansprichst, You Can't Do That on Stage Anymore, das waren 6 Live-Doppel-CDs, wenn ich mich nicht irre, teilweise auch dann auf FLP rausgekommen. Make a Jazz Now ist der, ist fast, gefällt mir fast am besten von den Dingen, die er damals gemacht hat. auch aus dieser Welttournee 1988, da hat er wirklich so richtig ein letztes Mal noch, denke ich mir, das gesamte Zappa-Universum mit seinen grandiosen Live-Musikern Revue passieren lassen. Und da ist vieles gut drauf, was da passiert ist. Nicht alles ist Jazz, sehr vieles davon sind dann eher so Rockballaden und wieder die typische Spike Jones-Klamauk-Geschichte. Aber nichts davon ist wirklich schlecht. Aber ich hätte trotzdem ganz gern noch einmal zurückgeschaut, Anfang der 70er Jahre. Da sind nämlich dann meine zwei Lieblingsalben, die ich auf die Insel mitnehmen würde, dabei. Ist ganz, ganz schwer. Ich stimme dir zu, auch die Roxette Elsewhere wäre mitnehmenswert. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass ich mich wahrscheinlich für seine zwei Platten, die 73 und 74, glaube ich, erschienen sind, festlegen würde. Das ist die Overnight Sensation und Apostrophe, weil die auch irgendwie am meisten das Zappa-Universum transportieren. Da gibt es diese genialen Nummern, The Slime, Dirty Love. Auf der Overnight Sensation oder auf der Apostrophe wird Nanook die Eskimo eingeführt, der Poodle kommt vor, die Stinkfüße. Er hat ein Lied dem Essentrifugal Forts gewidmet. Ich glaube, das ist tatsächlich Matter den Foods. Also da ist so viel Schönes drin. Und nebenbei sind das auch die Alben, wo er in einer wunderbaren Doppelalbenmanie, Gatefold-Cover, den herrlichen Kell Schenkel zu Bild kommen lässt. Der Kell Schenkel ist nämlich sein kongenialer Partner für die Grafiken gewesen, für die Covers. Und speziell die Overnight Sensation, Leute, unbedingt anschauen einmal im Internet und auf ganz groß zoomen. Speziell, was man da auf der Seite an Artcover sieht, das ist wirklich nicht mehr jugendfrei. Und auch das ist Stefan so richtig locker durchgegangen und kann sich heute jeder anschauen und kaufen, weil da wird geblasen und Sperma geschleckt vom Feinsten. Also wirklich cool.
Also von den Titeln oder von den Stücken, die du genannt hast, also die kenne ich alle und die finde ich auch alle großartig. Mir gefallen nur zum Teil die Live-Versionen besser als die Studio-Versionen, weil live einfach mehr Drive und Dynamik oft drinnen ist, also in den Studio-Versionen. Vorher, was ich, also ein Nachtrag zuvor übrigens, der Song heißt The Eric Dolphin Memorial Barbecue.
Ah ja, genau.
Ja, ist auch auf einem Live-Album enthalten und wahrscheinlich auch irgendwo im Studio. Aber ja, also ich ziehe beim Frank Zappa, das ist Zappa-spezifisch, würde ich sagen, aber doch eher die Live-Alben vor. Bei vielen anderen Bands ist das nicht so. Da greift man besser zum Studioalbum zurück. Ja, wie gesagt, bei Frank Zappa geht's mir ein wenig anders als dir. Ein Album, das ich damals, wie es rausgekommen ist, viel gehört habe, aber mit dem ich mich bis heute nie so hundertprozentig anfreunden konnte, war das schon erwähnte Shake Your Booty Album, das mit Bobby Brown, glaube ich, seinen größten Hit drauf hatte. Das ist im Jahr 1979 erschienen. Was sagst du zu dem Album?
Ja, es ist das letzte Album, das ich mir noch von ihm gekauft habe aus dieser Zeit. Und alles, was danach kam, ist für mich absolut verzichtbar. Und das Shake Your Booty ist irgendwie auch für mich zu sehr bereits eine Anbiederung an den Zeitgeschmack, nämlich im Sinne von, er hat natürlich auch da die gängigen Dinge wie Disco und Ähnliches auf die Schaufel genommen. Aber er hat sich gleichzeitig, so empfinde ich das, wenn ich die Sachen höre, gleichzeitig ein bisschen an das angebiedert und nicht zuletzt auch mit Bobby Brown ja darauf geschielt, dass er einen Number-One-Hit kriegt. Und ja, da war er einfach früher besser und auch wilder und radikaler.
Also sind wir ähnlicher Meinung, oder, was das betrifft. Ein Album möchte ich nur erwähnen, ist leider auch ein Live-Album, aber es muss sein und es ist seine Kooperation mit dem Captain Beefheart. Bongo Fury, ja, aus dem Jahr 75. Ja. Also wäre auch ein Album für die Insel, womit ich die zwei vorgegebenen deutlich überschreite.
Ja, das ist genau der Punkt. Es ist ganz, ganz schwer, nur zwei Alben vom Zappa mitzunehmen. Zum Captain Beefheart muss man dazu sagen, der war nicht nur ein wunderbarer Gegenspieler und Mitspieler von Frank Zappa, sondern der hat unter eigenem Namen auch jede Menge wirklich sehr, sehr spannende Platten gemacht. Der Captain Beefheart ist ja auch irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn unterwegs und hat auf seinen Platten irgendwie sehr, sehr eigenständige Musik gemacht. Jedes Mal, wenn ich die höre, denke ich mir dann erstaunlich, dass der für das ein Aufnahmestudio gefunden hat und insbesondere einen Vertrieb, weil es auch sehr sperrige Musik ist, sehr intellektuelle Musik. Und da haben sich wirklich zwei gefunden.
Apropos sperrig, ich habe mal ein Doku gesehen über Frank Zappa und da gibt es einen Filmausschnitt, einen Ausschnitt aus einem Fernsehauftritt, die amerikanische Show oder Talkshow, noch in Schwarz-Weiß, ich würde mal tippen Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, wo ein Mr. Frank Zappa mit kurzen Haaren auftritt und dort ein Musikstück zum Besten gibt, in dem er auf Fahrrädern spielt. Kennst du den Ausschnitt zufällig?
Nein.
Aber es zeigt so schön seine, wo er eigentlich herkommt, ja, nämlich aus der Avantgarde. Oder ja. Und du hast ja schon erwähnt, Edgar Varese, also hast du jemals was von Edgar Varese gehört? Ich nicht. Ja. Ja. Ich würde es auch nicht, aber das ist das, was ihn letztlich auch geprägt hat. Ich glaube, er hat sogar ein Varese-Album war ja die erste Platte, die er gekauft hat und die hat er auf und ab gespielt. Ja. Eigentlich ist es dann verwunderlich, dass er so zur Rockmusik gekommen ist. Aber er ist ja immer wieder zurück in seine klassischen Anfänge. Wir kennen ja diverse Klassikalben, nicht zuletzt auch sein letztes, der Yellow Shark, das sogar auch in Wien aufgeführt wurde. Mhm. Aber das ist alles Musik, die bleibt mir irgendwie verschlossen.
Ja, das Lustige ist, dass für uns als Jazzer eigentlich das, wo es dann in die Richtung gegangen ist, die am ehesten was mit Jazz zu tun hat, nämlich dann seine späteren Werke, okay, das ist dann fast schon eher moderne Klasse Musik des 20. Jahrhunderts, aber da wird dann irgendwie fast beliebig und wenn man sich seine späteren Gitarrenwerke, wo er teilweise Solo-Gitarre spielt, anhört, wo er dann eigentlich nur mehr aus meinem Dafürhalten beliebig vor sich hin nudelt, das ist alles genauso unanhörbar wie The Yellow Shark für mich. Und interessanterweise ist seine für mich wirklich schärfste Schaffensperiode eben die, wo er am ehesten dem Jazzrock oder sogar dem Blues zuordnenbar sein könnte, nämlich so die Zeit von 1970 bis Ende der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre. Da sind übrigens auch noch zwei Alben dabei, die ich auch nicht zu Hause lassen könnte, wenn ich auf die Insel müsste, nämlich One Size Fits All und Sue DeLewis, die auch großartig sind. Auf Sue DeLewis ist zum Beispiel The Torture Never Stops drauf.
Ja, der Live-Klassiker, schlechthin.
Ja, wo er sozusagen, wo geschundene Frauen vor sich hinstöhnen zu seinen Bluesklängen, ist einfach wirklich, das ist Gott sei Dank nicht ernst zu nehmen. Und das ernst zu nehmen wäre, müsste man sich vor ihm fürchten.
Ja. Ich muss nur kurz widersprechen, weil du gesagt hast, seine späteren Alben Gitarrennudeln, so ist es ja nicht, diese beiden Alben, die du wahrscheinlich ansprichst, das eine ist Shut Up and Play Your Guitar und der andere heißt Guitar, glaube ich, nur Guitar. Das sind ja nichts anderes als Zusammenschnitte von Soli, die er gespielt hat bei seinen Live-Konzerten. Also er hat sie nicht im Studio... Hätte er sich sparen können.
Das hätte er schon live besser sehen lassen können.
Ja, ich geb da recht, hätte er sich sparen können. Ich habe es zu Hause sogar, dieses eine Album. Warum, weiß ich nicht. Ja, vielleicht hatte ich mal eine Zeit, als wir jung waren, wo wir auf die Nudeln und Gitarren gestanden sind. Mittlerweile könnte man das sicher nicht mehr anhören. Aber das
prägt, weißt du, was typisch ist,
Stefan? Diese Zusammenstellung, die er da gemacht hat, das prägt ja auch alle Alben, die in den letzten 20 oder 25 Jahren herausgekommen sind, die ja nicht mehr unter seiner Regie, sondern unter der Regie seiner Familie, des Zappa Trust, erschienen sind. Es ist im Grunde, wird ja alles mittlerweile veröffentlicht, was irgendwann seinen Weg auf Band gefunden hat. Und selber schuld, wer das kauft.
Ja, natürlich, nicht alles ist gut, was da gemacht wurde. Und da geht es bei vielen Sachen wahrscheinlich ums Geld verdienen, wie so oft im Leben. Nichtsdestotrotz, und auf das wollte ich zuerst hinaus, wie ich dich unterbrochen habe, das Lustige ist, dass er hat dann, wie gesagt, ich wusste das gar nicht, er hat dann offensichtlich seine Live-Soli dann irgendwie kompiliert, auf Platte gepresst. Und das Ganze ist für mich, ich bleibe dabei, es ist wirklich eher was zum Gulli
öffnen. Ja, du hast eh recht.
Aber
ja, ja.
Auf der anderen Seite hat er wiederum auf seinen Live-Platten die Angewohnheit gehabt, dass er viel ins gemacht hat nachher, nachträglich. Und die Sachen, die er dann nachträglich, meistens er selber auf der Gitarre dann noch dazu gefüllt hat, die sind eigentlich alle sehr, sehr kreativ. Das waren immer so kurze Statements. Und da ist eigentlich alles wirklich schön und groß. Und auch das zeigt also diese Widersprüchlichkeit im Zappa-Universum. Der Mann hat wirklich neben teilweise vielleicht auch manchmal Fehltritten einfach immer wieder höchst geniale Punkte gehabt, wo man eben gerade nur atemlos folgen kann mit seinen großartigen Ideen, die er da eingebracht hat in die Musik.
Was du dir aber vielleicht für deine Pension einmal kaufen könntest, wenn wir vorher beide von dem Roxy-Album geschwärmt haben, es gibt ja mittlerweile The Roxy Performances, vor 2018 erschienen, 8 Stunden auf CD, alles aus dem Roxy aufgenommen. Ja, da braucht man viel Zeit dazu, sagen wir es einmal so. Und das hätte man dann in der Pension im Moment, glaube ich, hätte ich es nicht.
Also da fielen mir ganz, ganz viele andere Sachen ein, die ich mir vornehmen würde und die ich mir auch vornehmen werde. Das ganz sicher nicht. Vom Frank Zappa sind ja so viele Bootlegs auch erschienen und jetzt in Zeiten des endlos auf den Markt werfens von allen möglichen wiederentdeckten Aufnahmen, Studio oder Live, ist das Ganze ja auch beim Zappa uferlos geworden. Ganz ehrlich, interessiert mich alles nicht, weil da höre ich mir lieber noch ein zweites und ein drittes Mal seine früheren Platten an, weil die sind auch musikalisch sehr, sehr dicht. Was er da so, diese typische Kompositionstechnik, die er angewendet hat, dass er herumgetüftelt hat, angeblich wochenlang an den einzelnen Kompositionen und dann musikalische Schnipseln, Geräusche, Wortfetzen, Stimmfetzen zusammen komponiert hat und das dann teilweise wunderbar rasant auch durch seine Musiker hat vortragen lassen. Das sollte auch nie unerwähnt bleiben, die Mrs. Underwood, die auf dem Vibraphon eine langjährige Begleiterin war und auch ganz typisch für den Zappa-Sound war. Diese rasend schnellen Vibraphon-Intros, gebiboppelt, das ist wirklich sehr schön gewesen. Übrigens für uns Österreicher, auch der Peter Wolf.
Ja.
Peter Wolf.
On the keyboards, Peter Wolf.
Ja. Ja. Österreichischer Musiker, der eigentlich heute niemanden mehr wirklich bekannt ist, war aber mal in Amerika.
Nein, das stimmt so wiederum nicht. Peter Wolf ist sehr erfolgreich als Produzent in Los Angeles.
Naja, in Amerika, ja.
In Amerika,
aber
uns, aber
bei uns kennt ihn auch kein Mensch mehr.
Ja. Gut, ja. Aber besser in einem 300-Millionen- oder 400-Millionen-Markt bekannt zu sein, als im 8-Millionen-Markt Österreich.
Ja, ich war jetzt mal selbst davon, dass bei uns kennt ihn kaum wer. Ne?
Ja, aber die Musik, die er selbst gemacht hat, war jetzt da nicht wirklich erstens großartig und zweitens lang andauernd. Also er hat ja nicht viel selbst Musik gemacht in seinem Leben. Aber wenn du die Bands ansprichst, sprechen wir kurz mal über seine Bands. Hast du das ungefähr in etwa im Kopf? Zumindest naja, die wichtigsten Bands?
Ob das jetzt die Mothers of Invention waren oder wie sie immer sie auch geheißen haben mögen, für mich sind es vor allem eher einzelne Namen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Und da sind immer wieder die gleichen Namen. Er hat nämlich es geschafft, offensichtlich auch kongeniale Dynastien um sich zu scharen. Ich habe schon gesprochen von der Jan Underwood, ihr Mann, der Bruce, glaube ich, hieß er. Sie, die Ruth Underwood und ihr Mann, der Jan Underwood, war, glaube ich, ein Klarinettist, Saxophonist, Flötist, der großartiger Musiker war. Bruce Fowler an der Posaune, der Tom Fowler am Bass, der Walt Fowler an der Trompete. Also er hat da immer irgendwie Musikclans, die ihn durchaus längere Zeit begleitet haben gehabt. Und die sind mir bis heute Begriffe. Die Bandformationen sind wechselnd gewesen. Und er hat sich auch die Leute dann immer wieder reingeholt. Auch der George Duke ist, glaube ich, später wieder eingestiegen. Oder Napoleon Murphy Brock ist einer, der immer wieder dabei war und dann wieder weg war.
Er hat ja immer wieder fantastische Sänger gehabt. Ja. Allen voran, für mich, zumindest aus meiner Sicht, Ike Willis. Der aber dann eigentlich in der Spätphase, in den 80er Jahren. Er hat es immer geschafft, eine gute oder sehr gute Musikerschar um sich zu scharen, genau. Um das Wort zu bemühen. Soweit zu Frank Zappa.
Ja. Mir fällt jetzt irgendwie so plötzlich ganz spontan ein, eine seiner Textzeilen, die irgendwie auch so richtig verhöhnend sind für das Establishment, wo er auf der Platte den Pudel wieder herbeibemüht. Und dann gibt es diese Textzeile, bring the slippers off. Da ist irgendwie, was ich da so schön finde, ist, dass seine Figuren, teilweise eben tierische Gestalten, so extrem menschlich sind und so für die das Spießbürgertum per se stehen. Der Pudel, der irgendwo für den versnobten, verblödeten, geistlosen Mainstream-Konsumenten steht, der ja immer wieder in seinen Werken vorkommt und auch dann live so richtig echt durch die Scheiße gezogen wird. Das ist ein großes Vergnügen.
Wobei damit eigentlich dem Pudel sehr unrecht getan wird, weil er einer der intelligentesten Hunde ist. Der Herr Pudel, ja, im Vergleich zu anderen Hunderassen. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass wenn man an den Pudel denkt, hat man immer den Schoßhund der alten Frau im Kopf, der irgendwas anhat und stinkt.
Na, vor allem diese getrimmten Pudel, die dann irgendwo nur...
Die getrimmten Pudel, aber dafür können die Pudel irgendwo, nicht. Aber es gibt ja auch im Pudelreich viele verschiedene Arten von. Und es gibt auch große Pudel, die eigentlich tolle Hunde sind und relativ klug.
Also bevor es hier dann bevor es
erschütternde Anrufe gibt, reden.
Und ich wollte den Menschen mit Pudeln natürlich nicht zu nahe treten und entschuldige mich hier selbstverständlich.
Also alle, die einen kleinen Pudel auch haben, denen trete ich sehr wohl sehr nahe. Ja, ich trete auch den Pudel gerne.
Okay, also jetzt wird es irgendwie, glaube ich, nicht mehr ganz jugendfrei. Höchste Zeit, dieses Gespräch zu beenden.
Du hast über Sperma geredet heute schon. Also du hast die Jugendfrei schon aufgehoben.
Ja, ich habe das so nebenbei hineingewichst. Das ist also,
ich würde gerne mit einem Zitat das vielleicht nicht beschließen, sondern vielleicht noch deine Antwort dazu haben. Das findet sich auf der Roxy, auf dem Roxy-Album. Da sagt der Frank Zappa in irgendeinem Song, Jazz is not dead, it just smells funny. Was hat er denn damit gemeint?
Du, wir werden jetzt nicht ergründen können, was er damit gemeint hat. Wir werden 27 Interpretationen im Internet dazu finden. Für mich drückt das aus, dass du irgendwo nie mit einer Sache fertig sein wirst, solange du sie durch die ironische Brille siehst. Er hat irgendwo ein Statement gesetzt und sozusagen quasi gleich den Chester damit für leblos, also für unsterblich, für unsterblich erklärt, sondern auf dem Motto, Leute, Jazz ist nicht tot, er kann gar nicht tot sein, er kann bestenfalls ein bisschen komisch riechen. Und das ist eine ironische Brechung des Themas, die den Jazz irgendwo eigentlich für unsterblich erklärt.
Was ja das genialste Schlusswort ist ever. Und damit beenden wir das auch für heute. Außer du willst noch irgendwas Geniales loswerden.
Also mehr kann da jetzt nicht mehr nachkommen. Ich bin froh, dass mir das in der richtigen Sekunde eingefallen ist.
Ja.
Alles, was jetzt kommt, muss man mal schweigen sein.
Man muss ihm nur den Ball zur richtigen Zeit zuschießen, dann geht es schon. Okay, also.
Also dann.
Schluss für heute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.